HR2 Kultur zum Nachhören. Das aktuelle Kulturgespräch.
Heute ist Kai Gnifke zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Tagesschau, Tagesthemen, das Nachtmagazin, Tagesschau.de und Tagesschau24. Das sind alles beliebte ARD-Produkte, wenn es darum geht, seriös und umfassend informiert zu sein. Die Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur werden recherchiert und präsentiert von einem hochprofessionellen Redaktions- und Moderatorenteam. Und das wird geleitet von unserem heutigen Doppelkopfgast Kai Gnifke. Herzlich willkommen.
Hallo, grüße Sie.
Herr Gnifke, das Jahr 2016 hatte es ja in sich, ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber ich glaube, das kann man jetzt schon so sagen, was die Nachrichtenlage anging. Nach wie vor die Flüchtlingsfrage, Silvester in Köln, Terror in Frankreich und in Deutschland, Zugunglück, Amok in München, der Putschversuch in der Türkei. Also alles im ersten Halbjahr passiert. Was war die größte Herausforderung für Sie als Nachrichtenprofi?
Ganz schwierige Frage. Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach diese dauerhafte Anspannung, immer auf dem Sprung zu sein, immer reagieren zu können, immer auch die große Maschinerie anzuwerfen und auf lange Strecken den Zuschauern zu sagen, was wir über ein Ereignis wissen oder nicht. Und dann in diesen Momenten kühlen Kopf zu bewahren. Mhm. Nicht sofort jedes Bild auf den Sender geben, von dem man meint, es könnte wahrscheinlich zu der Geschichte gehören, sondern erst nochmal prüfen, Informationen nochmal prüfen, nicht jedes Gerücht sofort weiter verbreiten. Also diese Schnelligkeit gepaart mit trotzdem einer Gewissenhaftigkeit, das ist die größte Herausforderung. Mhm,
kann ich mir vorstellen. Also Silvester in Köln, damit begann ja dieses Jahr. Da hieß es ja, die ARD-Sender hätten angeblich zu spät reagiert, bis dann mal Informationen kamen. Deswegen kann ich Sie nur bestätigen in Ihrer Haltung. Ist es nicht auch eine Stärke der ARD, nicht sofort auf jedes Gerücht, auf jede vermeintliche Information aufzuspringen und sie noch weiter zu verbreiten, sondern sie erst gründlich zu prüfen?
Also bei Köln war das was anderes. Da ist es ja nicht so, dass wir bewusst was zurückgehalten hätten, sondern bei Köln war es so, dass alle erst mit 2 Tagen Verzögerung tatsächlich das Ausmaß dessen erfahren haben, was da passiert ist, was mehrere Gründe hatte. Es handelt sich dabei um ein Delikt, bei dem Frauen sehr zurückhaltend sind, wenn sie das zur Anzeige bringen. Mhm. Es war oft so, dass viele der betroffenen Frauen von auswärts kamen. Die sind dann erstmal natürlich in der Nacht nach Hause gefahren, sodass die Anzeigen sich auch auf viele Orte verteilt haben und es überhaupt noch nicht klar war, dass da in Köln tatsächlich so zentralisiert, was passiert ist. Es hat bei allen Medien 2 Tage gedauert, bis das Ausmaß bekannt war. Und dann sind wir sofort eingestiegen.
Ja, man könnte ja auch direkt einsteigen, haben andere auch gemacht, nicht öffentlich-rechtliche. Im Netz ist es passiert. Wäre dann die Gefahr, dass man solche Gerüchte und Spekulationen weiter befeuert?
Nein. Also erstens mal, es waren keine von den etablierten Medien vor uns und in den sozialen Netzwerken gab es Informationen darüber, die haben wir auch gehabt. Unser Social Media Team hat das gesehen und ich sage Ihnen, da sind auch wirklich engagierte Feministinnen dabei und die hätten Alarm geschrien, wenn sie gesagt hätten, das ist mehr als das in Anführungszeichen normale Maß, was man an Silvester so an Meldungen in dieser Hinsicht kriegt. Nein, es kommt darauf an, tatsächlich diese Informationen auch sorgsam zu gewichten und erst wenn sich abzeichnet, das ist etwas, was über ein normales Maß hinausgeht, dann ist es auch was für die Tagesschau. Wir rennen nicht jedem Gerücht hinterher. Mhm.
Nächster Vorwurf, es wurde keine Herkunft der Täter genannt. Auch die Kölner Polizei habe das absichtlich zurückgehalten. Selbst wenn, der Presserat hat ja nochmal im Nachhinein bestätigt, dass die Nennung der Herkunft von Täter nicht unbedingt zielführend ist.
Wir haben die Täterherkunft genannt, gleich am ersten Tag. Mhm. Wir sind da anders vorgegangen, als der Presserat es empfiehlt. Es gibt gute Gründe für die Richtlinie des Presserates, zurückhaltend zu sein bei der Nennung der Täterherkunft. Uns schien es aber an dem Tag, an dem wir in dieses Thema eingestiegen sind, so klar zu sein, dass die Täterherkunft durchaus eine Rolle spielt. Dass es sich nämlich durchaus um insbesondere nordafrikanische Menschen und Banden gehandelt hat, die organisiert vorgegangen sind, sodass wir gesagt haben, ja, dann nennen wir das.
Aber dann muss man die Herkunft auch erstmal wissen und nicht vermuten aufgrund von Aussehen oder Ähnlichem.
Ja, wobei wir haben gesagt, aufgrund von Zeugenaussagen handelt es sich um Menschen wahrscheinlich nordafrikanischer, arabischer Herkunft. Das war genau unsere Formulierung.
Wahrscheinlich. Ja. Das wichtige Wort, was noch dazukommen muss. Sie sind Chef von ARD aktuell. Aktuell sind die Nachrichten natürlich selbstredend. Doch da hat sich bestimmt in den vergangenen 10, 20 Jahren was verändert, was die Bedeutung des Wortes aktuell angeht. Die Erwartungshaltung ist ja inzwischen schon fast Echtzeit.
Mit Tempo können wir umgehen. Das konnten wir schon vor 20 Jahren, weil schneller als live geht nicht. Wir konnten eigentlich auch schon immer mit live umgehen. Was sich fundamental verändert hat, ist die Materialfülle, die Informationsfülle, die jetzt wirklich in Echtzeit von nahezu jedem Punkt der Erde verfügbar ist. Videos, Textinformationen über soziale Medien werden von Bürgern, die irgendwo was gesehen oder gefilmt haben, sofort weitergegeben. Und unser Job ist es, und das ist wirklich die größte Herausforderung, dieses Material erstmal zu sichten, zu bewerten, zu gucken, ist es wirklich so? Ist das Video daher, wo es angeblich her sein soll? Da fällt man auch sehr schnell auf Manipulationen rein. Mhm. Also die Bewältigung der Materialfülle unter Zeitdruck, das ist im Moment eigentlich das, was uns am meisten, nicht Kopfzerbrechen bereitet, aber was uns am meisten auf Trab hält.
Und wie prüfen Sie dann, Herr Knifke, die Seriosität der Informationen bzw. die Echtheit der Bilder?
Das kann man sich vorstellen wie ein Indizienprozess. Mhm. Wenn man ein Video hat, das einen Hubschrauberabsturz in einem afghanischen Gebirge zeigen soll, dann können wir über Google Earth erstmal gucken, gibt es dieses Gebirge? Gibt es diese Gebirgsformation, die man auf dem Video sieht? Was sehen wir für Wrackteile von dem Hubschrauber? Ist das der Typ, der dort benutzt wird? Mhm. Hören wir im Hintergrund Stimmen? Welchen Akzent sprechen die? Und so baut man dann wie in einem Puzzle so eine Indizienkette auf und am Ende sagen wir, okay, das spricht so viel dafür, ja, wir verwenden es. Und wenn wir sagen, nee, das scheint uns unsicher, dann lassen wir es auch mal sein.
Und doch ist es Ihnen auch schon mal passiert, aus Versehen, dass nicht echte Bilder über den Sender gegangen sind.
Genau, ich habe bewusst das Hubschrauberbeispiel genommen. Wir hatten angeblich einen Hubschrauberabsturz aus der Ukraine. Das Bild stammte aber tatsächlich aus dem Irak. Das war in der Frühphase, als wir mit dem Phänomen noch nicht so umgegangen sind, wie wir es heute tun, dass dürfte uns nach menschlichem Ermessen heute nicht mehr passieren. Wir sind da sehr, sehr viel, glaube ich, kompetenter geworden im Umgang mit Bildern. Aber wir üben auch eine große Zurückhaltung und sagen, wenn wir nicht sicher sind, dann weg.
Und wenn dann doch mal ein Fehler passiert, wie darauf reagieren?
Dann gibt's nur eins, dann muss man das öffentlich einräumen. Dann muss man den Leuten sagen, wie es dazu gekommen ist und sich gegebenenfalls dafür entschuldigen. Das gebietet einfach so der journalistische Anstand, den wir auch versuchen zu pflegen.
Das sagt Kai Gnifke, er ist erster Chefredakteur von ARD Aktuell und heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wir sprechen über die Herausforderungen im aktuellen Nachrichtengeschäft. Dann kam Paris, Herr Gnifke. Die Anschläge dort, zunächst während des Fußballspiels im Stadion, hatte man während der Übertragung schon die Schüsse gehört. Später war klar, es gab auch einen Anschlag in der Diskothek Bataclan. Und in der ARD waren die Sportmoderatoren auf Sendung. Es lief hier ein Fußballspiel und die mussten dann Standepete live berichten. Das war natürlich auch für die eine besondere Herausforderung.
Ja, aber nun soll man auch mal Sportmoderatoren nicht unterschätzen. Das sind auch ausgebildete und gestandene Journalistinnen und Journalisten. Und ich finde, die haben das hervorragend gemacht. Mhm. Das Stadion war der Ort des Geschehens. Und wenn wir schon dieses zweifelhafte Glück haben, am Ort des Geschehens Teams zu haben, Kameras zu haben, Journalisten zu haben, warum sollte ich dann in die aseptische Umgebung eines Studios gehen, wo wir viel, viel weniger wissen? Nein, wir haben entschieden, das Stadion, dort war der erste Anschlag, das war der Ort des Geschehens, wir bleiben dort. Wir haben dann gewartet, bis die Korrespondentin Informationen gesammelt hat, bis sie in ihrem Studio war. Und dann ist die Tagesschau auf Sendung gegangen und bis nachts um 2 auf dem Sender geblieben und die hat die Menschen über Stunden dann informiert. Und die Zahl der Menschen, die dann auch dran geblieben sind, das waren 4 Millionen bis nachts um 2, zeigt uns, dass auch das Interesse groß war. Nein, an der Entscheidung finde ich heute auch nach wie vor nichts falsch. Mhm.
Sie hatten dann noch eine ähnliche Situation bei dem Amoklauf in München. Da blieb dann der Nachrichtensprecher Jens Riva auf Sendung, auch über Stunden. Und da muss ich schon sagen, alle Achtung, denn das ist ja eigentlich nicht sein Job, da live auf dem Sender Interviews zu führen und Informationen einzufordern.
Doch, ist sein Job. Ja? Also wer Jens Riva zum Beispiel bei Tagesschau 24 in der Moderation sieht, weiß, das ist nicht ein seelenloser Sprechroboter, sondern das ist
ein
Vollblut-Nachrichtenmann, der selbstverständlich in der Lage ist, auch solche Situationen zu beherrschen, der Interviews führen kann. Das ist unser gesamtes Personal, das wir bei der Tagesschau haben. Das ist Grundvoraussetzung.
Ja, das ist das eine, die handwerkliche Voraussetzung. Und das andere ist, ja, die menschliche Situation, in der man dann ist, das ist ja, wie Sie sagen, kein seelenloser Reporter, Nachrichtensprecher oder Moderator, sondern da steht ja ein Mensch, der auch Gefühle durchlebt, die er wahrscheinlich auch unterdrücken muss, vielleicht auch die Angst, die er hat.
Das ist, glaube ich, bei den Leuten, die im On sind, die also vor der Kamera stehen, noch am meisten so, dass sie dann in diesem Moment, an diesem Platz eine ganz professionelle Einstellung haben und das auch abschalten können. Ich habe gerade bei diesen Situationen wie Germanwings, Absturz, auch bei Charlie Hebdo, als wir wirklich über Stunden gesendet haben, ich habe dann auch gestandene Redakteure in der Redaktion weinen sehen, als die ersten Bilder kamen, wie dieser Mensch bei Charlie Hebdo auf der Straße erschossen wird, der Polizist. Das hat wirklich auch erfahrene Leute echt auf die Bretter geschickt. Aber die Leute, die im Studio stehen, die sind dann in dem Moment so fokussiert, das gelingt denen schon, glaube ich, ganz gut zu trennen. Nach der Sendung ist es dann, glaube ich, etwas, was sie sehr, sehr viel stärker dann reflektieren.
Die Erschütterung kommt dann hinterher, ähnlich wie bei Helfern, Katastrophenhelfern oder Feuerwehr oder in solchen Situationen. Sie haben für diese Münchner Berichterstattung, für den Amoklauf, zunächst wusste man ja gar nicht, dass es ein Amoklauf ist, sondern ist ja von einem terroristischen Anschlag ausgegangen. Sie haben viel Lob dafür bekommen, auch Kritik. Denn es hieß, naja, da waren die über Stunden auf dem Sender und man hat im Grunde lange Zeit gar nichts Neues erfahren. Immer nur die Antwort, ja, ich kann Ihnen noch nichts sagen. War das denn nötig?
Ich glaube ja, weil die Menschen wollten in diesem Moment Informationen haben. Die Tatsache, dass in einer deutschen Millionenstadt die Polizei die Leute auffordert, in den Häusern zu bleiben, das Haus nicht zu verlassen, nicht auf die Straße zu gehen, das ist so etwas Außergewöhnliches, dass es ein riesengroßes Interesse gab. Das hat sich dann auch in den Zuschauerzahlen manifestiert. Deshalb war es unsere Aufgabe, es zu machen. Dafür, dass es dann über längere Strecken keine neuen Informationen gibt, sind mit Verlaub nicht wir zuständig oder verantwortlich, sondern das liegt einfach am Ablauf der Geschehnisse. Wir haben dann um 12:30 entschieden, dass wir diese lange Strecke zunächst beenden. Wäre um 12:05 irgendetwas Dramatisches passiert, ich wäre doch der Depp der Nation gewesen. Aber es war dann eben so, dass sich herausstellte, es sind keine Täter mehr unterwegs. Insofern waren wir dann auch über das Ergebnis auch sehr, sehr glücklich.
Kai Kniffke, Chef von ARD aktuell. Herr Kniffke, würden Sie mit dem Abstand von einigen Monaten jetzt, wo diese Ereignisse geschehen sind, alles nochmal genauso entscheiden?
Wenn ich vorher gewusst hätte, dass es ein Amoklauf ist und kein terroristischer Anschlag, dann hätten wir viel, viel weniger gemacht. Gar keine Frage. Aber wenn man aus der Kirche kommt, ist man halt schlauer.
Ja, und wie konnten Sie es wissen, wenn selbst die Polizei einen terroristischen Anschlag vermutet hat?
Ne? Ihn ausdrücklich eingeräumt hat. Deshalb, da müssen wir uns in dem Moment drauf verlassen, es mit der nötigen Distanz weitergeben. Aber das war dann auch die Basis für uns zu entscheiden, wir bleiben auf dem Sender bei diesem Ereignis.
Ja, das Nachrichtengeschäft ist eine Gratwanderung zwischen Informationspflicht und journalistisch-ethischem Anspruch. Gibt es da nicht ab und zu mal Situationen, Herr Kniffke, wo Sie sagen, ach komm, jetzt nehmen wir es mal nicht so genau, wir müssen jetzt raushauen, die Informationen?
Nein, niemals. Es gibt bei der Tagesschau nicht den Spruch, ach, das versendet sich schon. Ja. Wenn möglicherweise andere Anbieter, Informationsanbieter mit anderen Marken einen Fehler machen, dann denkt jeder, ja, okay, war halt ein Fehler. Wenn die Tagesschau einen Fehler macht, dann sind wir am nächsten Tag auf der ersten Seite der Bild-Zeitung. Das ist nun mal so. Und es ist mir auch nach wie vor lieb so, dass wir mit einer besonderen Elle gemessen werden.
Ja, apropos Bild-Zeitung. Das ist die Zeitung, die ja mitunter schon in Anführungsstrichen Informationen hat, noch bevor es andere Medien haben. Dann steht der Tätername schon in der Bild-Zeitung oder irgendwo im Netz. Wie verhalten sich dann die Profis bei ARD aktuell, wenn anderswo bestimmte Dinge schon angeblich bekannt sind, sie selbst aber dann trotzdem zurückhaltend bleiben? Passt das zusammen?
Ja, wir glauben schon. Nur wenn die anderen Dinge tun, müssen wir dem nicht sofort hinterherlaufen. Beispiel, die Bild-Zeitung geht sehr offensiv mit dem gesamten Leben des Germanwings-Co-Piloten um, der eben die 145 Menschen auf dem Gewissen hat. Sie nennen den Namen. Und das ist genau das, was Amok-Täter beabsichtigen. Sie wollen diese Heroisierung, sie wollen die Ikonisierung, sie wollen auf allen großen Medien erscheinen. Und deshalb haben wir auch in Absprache mit Kriminologen und mit Kriminalpsychologen gesagt, das machen wir nicht. Wir nennen den Vornamen, wir kürzen aber den Nachnamen ab. Wir zeigen maximal ein Bild und dann hat sich's. Aber wir machen eben nicht das, was die Täter wollen und was zur Nachahmung anstachelt. Obwohl andere Medien das tun. Da sagen wir schon, nein, wir bleiben bei unserem Weg. Und wer es anders haben will, ist natürlich frei, sich auch bei anderen Medien zu informieren.
Also hier geht es auch darum, ein Zeichen zu setzen?
Ach, das wäre mir zu groß gegriffen. Nein, wir haben eine bestimmte Auffassung von journalistischen und ethischen Standards und die halten wir ein.
Das sagt Kai Gnifke. Er ist Chef von ARD aktuell und verantwortet ein Flaggschiff, kann man ja schon sagen, wie die Tagesschau, die Tagesthemen, tagesschau.de, das Nachtmagazin und Tagesschau 24. Und was noch dazugehört und worauf es noch ankommt im Nachrichtengeschäft, darüber unterhalten wir uns in der nächsten Runde. Sie haben auch Wunschmusik mitgebracht, 3 Wünsche. Nina Simone ist die erste Interpretin. Feeling Good.
Es ist eine Musik, die erstmal großartig ist, die mich aber auch immer ein bisschen melancholisch macht. Also Feeling Good führt vielleicht an der Stelle in die Irre. Ich finde es wunderschön und manchmal möchte man ja auch von Musik bewegt werden und das ist etwas, was ich bewegend finde. Und diese Zeile, diese Textzeile, Sleep in Peace when day is done, dann denke ich immer an die Menschen, die sich schon zur Ruhe gelegt haben und manche auch, die sich viel zu früh zur Ruhe gelegt haben. Und dann werde ich so ein bisschen melancholisch und auch dafür ist ja Musik da. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, das sang Nina Simone und gewünscht hat sich diese Musik Kai Gnifke. Er ist erster Chefredakteur von ARD aktuell und heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ja, und ähnlich ist es ja auch bei der Nachrichtenlage, Herr Gnifke, die kann sich nicht nur täglich, sondern stündlich, minütlich ändern. Und dann müssen Sie auf dem Kiviv sein. Sie verantworten die altehrwürdige Tagesschau. 64 Jahre gibt es die schon, älter als wir beide es sind. Das Flaggschiff der Nachrichtenszene in Deutschland, dann Tagesthemen, tagesschau.de, tagesschau24 und schließlich die Tagesschau-App. Gegen die haben allerdings Zeitungsverleger geklagt. Und das Oberlandesgericht Köln befand dann auch, sie sei zu presseähnlich. Es sei angeblich eine öffentlich-rechtliche Zeitung. Können Sie mit dieser Entscheidung leben? Na, ich werde damit leben müssen, weil das Urteil ist, wie es ist. Ich hätte es mir anders gewünscht und ich glaube, es hätte auch gute Gründe gegeben, auch anders zu entscheiden. Aber wir müssen jetzt damit leben. Wir müssen sehen auch, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Zunächst mal haben wir in den vergangenen Jahren schon unsere App sehr stark verändert. Sie ist sehr, sehr viel multimedialer geworden, also mit sehr viel mehr Videos. Wir haben eigentlich bei allen unseren Themen den Bezug zu irgendeiner Sendung schon mit dran. Aber wir werden in nächster Zeit gucken, dass wir die App so überarbeiten, dass sie nun wirklich nicht mehr auch nur den Hauch von Presseähnlichkeit hat. Das ist schon auch unser Ziel. Ob dieses Urteil am Ende Bestand hat, das prüfen wir derzeit noch, ob es möglicherweise nochmal Rechtsmittel gibt. Aber zunächst einmal ist es nicht unsere Pflicht, auf Kosten der Beitragszahler Prozesse zu führen, sondern guten Journalismus zu machen. Und da laden wir natürlich auch die Verlage ein, dass wir das gemeinsam tun, dass wir Videoinhalte teilen, dass wir mit den Verlagen kooperieren. Das wäre meine Vorstellung von verantwortungsbewusstem Umgang mit dem, was wir jeden Tag tun, nämlich Qualitätsjournalismus.
Denn schließlich arbeitet man ja nicht gegeneinander, sondern miteinander am gleichen Produkt und will ja auch, dass das bei den Leuten so rüberkommt. Den Studioumbau haben Sie gerade aufwendig hinter sich, Herr Gnifke. Ne?
Das 2,5 Jahre schon.
Ja. Es wurde ja einiges geändert, das Bild vergrößert, der Moderator steht dann vor dem Bild. Und man kann im Hintergrund dann beobachten, ist nicht mehr so ein kleines Kästchen. Der Ausbau der Social-Media-Abteilung, da sind Sie, glaube ich, gerade mittendrin. Was planen Sie sonst noch in nächster Zeit?
Wir werden nochmal unsere Bemühungen in sozialen Medien verstärken, bei denen wir sehen, dass es nicht wirklich im Sinne des Erfinders ist, wenn man dort klassische Tagesschau-Beiträge postet. Das kann man machen, aber das ist nicht wirklich das, was die Leute dort wollen. Dort wollen die Leute kürzere Videos. Sie wollen Videos, die auch stumm funktionieren, die also auch einen Text haben. Die wollen Videos, die in kurzer Zeit Inhalt, und zwar seriöse Inhalte, transportieren. Da müssen wir noch viel stärker werden, um passgenau für die verschiedenen Plattformen, für Facebook, für Instagram Angebote zu machen. Da werden wir, glaube ich, noch viel Spaß haben.
Arbeit
aber,
auch.
Ja. Ja, auch Arbeit, aber Arbeit, die uns Spaß macht. Mhm. Wenn man sieht, wie wir innerhalb eines Jahres bei Instagram erfolgreich wurden und eine der erfolgreichsten Medienmarken in Deutschland, macht mir das sehr viel Mut, dass eben auch mit der guten alten Tante Tagesschau, mit dieser sehr klassischen Marke, auch junge Leute erreichbar sind. Denn das ist die Erkenntnis, wir sind im Fernsehen nach wie vor extrem erfolgreich. Aber wenn wir unserem Anspruch gerecht werden wollen, unserem Auftrag, die jungen Leute, also die gesamte Gesellschaft zu erreichen, dann müssen wir auch auf anderen Plattformen stark sein.
Ja, Herr Kniffke, die gute alte Tante Tagesschau, ein alter Onkel war das, als wir beide Kind waren, beziehungsweise Sie, war das noch ein gewisser Herr Köpke, der die Tagesschau repräsentierte. Der Nachrichtensprecher Karl-Heinz Köpke. Sie sind 1960 geboren. Und zwar hier in Frankfurt sogar, sind aber in der Eifel aufgewachsen. Wie kam es zu diesem Umzug?
Ja, also ich lebte mit meinen Eltern und meinen drei Geschwistern hier in Frankfurt. Mhm. Und mein Großvater hatte einen Baustoffbetrieb in der Eifel. Und als mein Großvater krank wurde, hat er seinen Sohn gebeten, doch in diesen Betrieb einzusteigen, es zu übernehmen, was der Sohn damals dann pflichtschuldig auch 1962 tat. Und so wurde ich im zarten Alter von anderthalb Jahren in die Eifel verpflanzt, wo ich dann auch groß geworden bin, was ich heute auch als meine Heimat bezeichnen würde.
Ja, also haben Sie zwei Heimaten?
Mittlerweile, okay. Also Hamburg, wo ich 13 Jahre lebe, wird Stück für Stück auch ein bisschen, es ist nicht das Gefühl, das man hat, wenn man irgendwo aufgewachsen ist, aber ich habe gerade neulich nochmal gedacht, ja, es ist jetzt auch meine Stadt.
Okay, und einer dieser Söhne von Herrn Kniffke, der hat nicht pflichtschuldig das Unternehmen übernommen, sondern der wollte Journalist werden, Kai Kniffke. Wann entstand dieser Wunsch bei Ihnen?
Ach, der entstand relativ früh eigentlich. Beim Abitur wusste ich noch nicht, was ich machen will. Dann habe ich meine Bundeswehrzeit gemacht und danach habe ich angefangen, Politik zu studieren, weil Sozialkunde das Fach in der Schule war, wo ich am wenigsten schwach war. Und deshalb habe ich gesagt, dann solltest du das vielleicht auch mal dann studieren. Und habe dann relativ früh angefangen, mich auch zu bewerben bei Zeitungen und bei Rundfunkanstalten. Und 1983 war es der Hessische Rundfunk, bei dem ich zum ersten Mal ein Praktikum machen durfte.
Tatsächlich? In welcher Abteilung?
Ich durfte damals dann bei der Hessenschau mitfahren, wenn wirklich die Granden wie Helmut Herkenroth mit Teams rausfuhren und wir zurückkamen mit Filmmaterial, also nicht irgendwie elektronischem Material, sondern wirklich noch mit Film, der dann geschnitten wurde. Das war schon sehr, sehr spannend für mich.
Ja, kann man sagen, da hatten Sie Blut geleckt?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe dann sehr viel für Zeitungen gearbeitet, bin dann aber irgendwann doch wieder zum Fernsehen zurückgekommen.
Ja, und zur Schule sind Sie gegangen in Daun in der Eifel. Und wir haben eben vor der Sendung festgestellt, wir sind auf die gleiche Schule gegangen, ohne uns, weil ja ein paar Jahre auch Altersunterschied dazwischen sind, dort bewusst über den Weg gelaufen zu sein. Und Sie sind dort aufgewachsen in einem Dorf, kann man ja schon so sagen.
Das kann man sagen, 165 Einwohner.
165 Einwohner, mir geht es ähnlich, ich glaube, es ist 20 Kilometer weiter entfernt und dort spricht man ja auch einen gewissen Dialekt. Ich glaube, in der Tagesschau würden den nur diejenigen verstehen, die auch von dort kommen. Können ja mal eine Kostprobe hören von Ihnen.
Wenn Männer können mir ja platt schwätzen.
Mir zwei Sommer.
Ja, sicher, ich weiß aber nicht, was der Hörer davon hält.
Mir hundert ja ist. Probiert, wenn der Techniker das versteht, der Hühner, der Glasschäf sitzt, dann verstehen die Hörer das auch.
Oh, der rüsselt mit dem Kopf. Ich weiß nicht, ob er das noch verstanden hat.
Der rieselt mit dem Kopf. Ja, der schüttelt mit dem Kopf. Ja gut, dann bleiben wir jetzt bei Hochdeutsch. In Daun zur Schule gegangen, im Geschwister-Scholl-Gymnasium. Dann haben Sie in Mainz und in Frankfurt Politik studiert. Und Sie waren einer der Letzten, die bei Iring Fetscher studiert haben, promoviert haben. Genau. Was war das Thema Ihrer Promotionsarbeit?
Ich habe die Biografie eines Frankfurter Politikers geschrieben, dessen Nachlass hier in Frankfurt im Institut für Stadtgeschichte gelagert hat. Und über diesen Mann gab es noch nichts. Ein sehr bedeutender und einflussreicher Politiker im Kaiserreich, Mitverfasser auch der Weimarer Reichsverfassung, der eine spannende Biografie insofern hatte, weil er als bürgerlicher Jurist den Wechsel zur Sozialdemokratie im Kaiserreich vollzogen hat. Und das war damals der Bruch mit allem, was man sich im Leben vorstellen kann. und dann hier in Frankfurt sehr, sehr einflussreicher oder der einflussreichste Sozialdemokrat war, die Politik hier in der Stadt auch sehr maßgeblich geprägt hat. Und über diesen Menschen und diesen Weg eines bürgerlichen Intellektuellen zur Sozialdemokratie im Kaiserreich zu schreiben, das war mein Thema. Und das war super spannend, weil es war ein solcher Querkopf und ein solch streitlustiger Mensch. Hat echt Spaß gemacht. Hieß Max Quark.
Max Quark, ja, der Name passt. Querkopf, streitbar. Können Sie sich damit so als Typ auch identifizieren?
Nee, überhaupt nicht. Über sich selbst sollte man nicht so viel sagen, aber ich würde mich nicht als Querkopf bezeichnen. Streitbar, wenn es nötig ist, streite ich, aber ich bin nicht konfliktsüchtig.
Kein
Streit. Aber auch nicht konfliktscheu.
Ja. Dann haben Sie über mehrere Rundfunkanstalten und Zeitungen Ihre Praktika gemacht, gearbeitet. Sie waren Reporter beim SWR in Mainz und schließlich auch haben Sie die Beiträge für die Tagesschau zugeliefert, bis Sie dann irgendwann dort auch gelandet sind, bei ARD aktuell in Hamburg. Erst als stellvertretender Chef und seit 2006 sind Sie erster Chef bei ARD aktuell, Herr Kniffke. Was macht ein Nachrichtenmann, wenn es mal nicht gerade ums Nachrichtengeschäft geht? Gibt es einen Ausgleich oder gar ein Hobby?
Leider kann ich das Hobby, was ich eigentlich hatte, nicht mehr so ausüben, weil ich dafür jetzt doch zu alt geworden bin. Ich bin leidenschaftlicher Fußballspieler. Nein, ich fahre sehr, sehr gerne im Sommer, wenn es irgend geht, schnell an die Ostsee. Das ist von uns aus eine gute Dreiviertelstunde. Und kann mich dann den ganzen Tag an den Strand legen, lesen und Musik hören und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
Ostsee, nicht Nordsee?
Nee, Ostsee. Ostsee ist deutlich näher bei uns. Ja. Ich treffe mich in der doch knappen Freizeit wahnsinnig gerne mit Freunden. Ich lese in Maßen und bin aber froh, wenn ich Zeit mit meiner Frau verbringen kann, weil die Kinder aus dem Haus sind insofern.
Wie alt sind Ihre Kinder?
Die sind 19 und 23.
Und ist schon ein Nachfolger in Sachen Journalismus in Aussicht?
Nein, beide studieren Jura und ich weiß nicht, ob die eine journalistische Ader in sich verspüren. Nein, jedenfalls bislang ist das noch nicht erkennbar.
Das wussten Sie ja in dem Alter auch noch nicht so genau.
Das stimmt.
Kai Kniffke ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er ist Chef von ARD aktuell. Und zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen, die ja alle Bürger ansprechen müssen und sie mit seriösen Informationen versorgen müssen. Vor diesem Hintergrund, finde ich, ist auch der Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro angemessen. Nur kommt immer wieder der Vorwurf der Zwangsgebühr. Wie reagieren Sie darauf, Herr Kniffke?
Naja, die Leute werden ja auch nicht mehr vor die Wahl gestellt, sondern der Beitrag ist zu entrichten. Was für uns aber nicht bedeutet, hey, prima, wir kriegen jetzt immer Geld und wir können diese Füße hochlegen, sondern im Gegenteil. Wir müssen noch viel härter arbeiten als die, die tatsächlich damit jeden Monat wirklich ihre Löhne und ihre Brötchen verdienen müssen. Das empfinde ich als eine so große Gnade in Anführungszeichen und eine so große Verantwortung, mit dem Geld der Menschen arbeiten zu dürfen, dass wir richtig, richtig Gas geben müssen. Das sage ich auch immer wieder bei uns im Laden. Wir haben die Pflicht, unser Bestmögliches zu tun, weil wir sind ja unkaputtbar und daraus ergeht nicht das Recht, wirklich zu faulenzen.
Ja, Sie selbst faulenzen ja auch nicht, Herr Kniffke, abgesehen davon, dass Sie der Chef sind von einem Nachrichtenteam bei ARD aktuell. Sie kommentieren auch regelmäßig politische Ereignisse und die Entwicklungen in der Politik, betreiben auch einen Blog im Internet. Warum machen Sie das?
Das ist etwas, was wir schon 2007 etwa begonnen haben, weil es, glaube ich, auch nicht mehr funktioniert, einfach den Leuten was vorzusetzen, sondern man muss sich auch mit denen auseinandersetzen und man sollte zumindest auch das, was man tut, auch erklären. Wir müssen uns, glaube ich, nicht dafür entschuldigen, was wir tun, aber den Leuten immer mal wieder auch sagen, warum haben wir heute den Tag so oder so bewertet, warum haben wir dieses oder jedes Thema ausgewählt, wo man auch mal selbstkritisch sagt, das ist heute bei uns nicht so gut gelaufen und wir hätten es besser so oder so gemacht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was zunehmend sich verlagert in die sozialen Medien. Aber der Tagesschau-Blog hat schon damals auch eine große Bedeutung gehabt und war, glaube ich, auch in der Szene durchaus etwas, was andere auch inspiriert hat, danach zu ziehen.
Nur ein Thema, ohne das seit, naja, 2-3 Jahren kaum ein Nachrichtentag vergeht, das ist die Flüchtlingsdebatte. Es gibt ja kaum eine Nachrichtensendung, in der es nicht um das Thema Flüchtlinge geht. Ich habe jetzt gesagt Flüchtlingsdebatte, andere sagen Flüchtlingsfrage, Flüchtlingsdiskussion. Nur häufig heißt es dann auch in den Nachrichten, wenn auch nicht in den Tagesschau-Nachrichten, Flüchtlingsproblem. Ist das nicht schon so eine, naja, unzulässige Bewertung der Situation?
Auch das kann man so und so sehen. Ich fände es nicht illegitim, von einem Flüchtlingsproblem zu sprechen, weil nicht die Menschen als solche sind ein Problem.
Ich wollte gerade sagen, die machen ja nicht das Problem, die haben eins.
Die haben eins, aber natürlich ist die Unterbringung von einer so großen Zahl von Menschen in so kurzer Zeit natürlich ein Problem. Es ist ein Problem, für so viele Menschen in kurzer Zeit Sprachkurse anzubieten, ihnen Kleidung und ich weiß nicht, was alles zukommen zu lassen. Das ist ein Problem. Insofern, das würde ich jetzt gar nicht mal auf die Goldwaage legen. Es hat auch keinen Zweck, so zu tun, als ob es da gar keine Probleme gibt. Ganz im Gegenteil. Stimmt. Das ist schon eine Riesenherausforderung, was aber nicht heißt, dass man es nur als Problem sehen kann. Etwa im Hinblick auf soziale Sicherungssysteme liegen da auch gewaltige Chancen drin. Also wenn man sowohl die problematischen Seiten wie auch die möglicherweise positiven Aspekte beleuchtet und nichts auslässt, dann glaube ich, ist man auf einem ganz guten Weg.
Ja, aber gerade in dieser Sache, wie kriegen Sie das hin, um nicht diesen, naja, sage ich jetzt mal, geistigen oder tatsächlichen Brandstiftern bei diesem Thema noch Futter zu liefern?
Das meiste Futter gebe ich geistigen Brandstiftern, wenn die mir nachweisen können, dass ich Dinge verschweige. Dass ich selbst glaube, den Leuten sagen zu müssen, was ist jetzt gut und was ist falsch. Das ist nicht unser Job. Wir sind dafür da, die Fakten aufzubereiten. Wir sind dafür da, zu sagen, es kommen so und so viele Flüchtlinge und es gibt so und so viele Unterkünfte und es gibt so und so viele Flüchtlinge, die ins Land gekommen sind, ohne jemals irgendwo erfasst worden zu sein, von denen bis heute niemand weiß, ob sie noch im Land sind, wo sie sind. Das muss man alles sagen. Wenn ich anfange, nur noch das zu veröffentlichen, von dem ich glaube, ach, das ist jetzt aber gut irgendwie für die Flüchtlinge, dann geht der Schuss wirklich phänomenal nach hinten los und die Leute bekommen Auftritt, die sagen, das ist ein gigantisches Problem und das ganze Ausmaß wird auch noch verschwiegen. Nein, wir verschweigen nichts. Die Leute müssen sich darauf verlassen können, dass die Tagesschau unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Einflüssen ihre Nachrichten macht und versucht, die Lage so gut wir es vermögen zu beschreiben.
Dennoch, laut einer Studie sprechen 20-40% der Menschen von der sogenannten Lügenpresse, ein Wort aus der Nazizeit. Also zumindest ist das ja ein Aufweis für eine gewisse Vertrauenskrise, auch in der ARD. Wie sehen Sie das?
Also 20-40% die Lügenpresse sagen, glaube ich nicht. Es gibt einen hohen Prozentsatz von Menschen, die skeptisch geworden sind. Das muss erstmal kein Schaden sein, wenn uns die Leute genau auf die Finger gucken und wenn sie auch kritisch mit Medien umgehen. Gefährlich wird es dann, wenn sie sich nur noch da informieren, wo sie ihre Haltung bestätigt kriegen, in diesen Filterblasen, in ihren Netzwerken, in ihren sozialen Medien, wo sie nur noch das nach oben gespült bekommen, was die scheinbare Voreingenommenheit von anderen Medien zu bestätigen scheint, dann wird es gefährlich. Ansonsten, ich setze mich leidenschaftlich gerne auch mit Kritikern auseinander, die haben wir in großer Zahl. Auf der anderen Seite sagen uns alle qualitativen Studien, aber auch der schiere Erfolg der Tagesschau um 20 Uhr, dass viele Menschen nach wie vor uns auch Vertrauen schenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeden Abend sich im Moment im Schnitt fast 10 Millionen Menschen vor den Fernseher setzen, um sich belügen zu lassen.
Dennoch, von Vertrauenskrise war ja die Rede und Sie sind ja sensibel und haben das aufgenommen. Wie werden Sie daran arbeiten, das wiederherzustellen oder noch mehr zu verfestigen, dieses Vertrauen in die ARD-Berichterstattung?
Misstrauen und auch Angst, die in der Bevölkerung durchaus vorhanden sind, sind starke Gefühle. Angst ist eines der stärksten überhaupt. Und dagegen ist mit Fakten ganz wenig zu machen. Faktenvermittlung ist aber das Einzige, was wir können und wir werden dabei bleiben. Wir werden also versuchen, durch Vermittlung von Fakten, so gut es geht, den Menschen auch weniger Brennstoff für Angst zu geben. Also einfach zu sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm und so schrecklich. Dass wir ihnen zum Beispiel mal klar machen, der Terrorismus hat nicht zugenommen. Als ich jung war, in den 70er Jahren, gab es in Westeuropa viel mehr Terroropfer, als es heute gibt. Das muss man den Leuten sagen. Es gab früher mehr bewaffnete Konflikte als heute. Es sind früher viel mehr Kinder verhungert. Früher haben viel weniger Kinder Bildung bekommen und so. Die Welt ist nicht schlechter geworden. Nur die Nachrichten sind schneller geworden. Das ist der Unterschied. Ja. Das muss man den Leuten, glaube ich, immer wieder deutlich machen. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Chance, auch den gesellschaftlichen Diskurs auch am Leben zu erhalten.
Das sagt Kai Kniffke. Er ist erster Chefredakteur von ARD Aktuell und heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und damit kommen wir zur nächsten Musik, Herr Kniffke. Und die lautet Sing Me to Sleep von Alan Walker. Ich habe mir die Musik angehört vorher und der Interpret scheint gerade mal aus dem Alter heraus zu sein, wo er nicht mehr in den Schlaf gesungen werden muss, nämlich 19 Jahre alt.
Ja. Der Bengel macht richtig guten Dance-Pop und das ist so eine kleine Reminiszenz an meine Jugend. Ich bin ja auf dem Land groß geworden, wie Sie schon gesagt haben, und da sind wir auf die Kirmes gegangen oder in die Diskothek und da war Disco Fox angesagt. Und ich habe seither einen sehr starken, ja doch eher so einen mainstreamigen Musikgeschmack. Und das ist so eine Musik, da sollten jetzt die Hörer einfach mal im Autoradio oder wo auch immer das Ding richtig aufdrehen. Das ist so mein morgendliches Musikdoping.
Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice.
Alan Walker möchte in den Schlaf gesungen werden und gewünscht hat sich dieses Lied Kai Gnifke, Chef von ARD Aktuell. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Gnifke, ich kann mir vorstellen, manche Nachrichtentage sind so turbulent, dass Sie vielleicht auch ab und zu mal in den Schlaf gesungen werden müssen. Ist es so?
Ja und nein. Ich bin vor vielen Jahren mal zu den Nachrichten gekommen, weil ich das sehr genossen habe, am Tag Vollstress zu haben. Und dann kommt man abends nach Hause, dann dauert es noch 1-2 Stunden, dann beruhigt man sich irgendwie ein bisschen und dann schläft man traumhaft gut, weil am nächsten Tag irgendwie wird die Welt wieder neu gewürfelt, neuer Tag, neues Glück. Und man nimmt nichts mit in den Schlaf. Das war das Schöne an Nachrichten. Das ist jetzt bei meinem Job ein bisschen anders. Ich habe viele Projekte, die über Monate oder auch Jahre gehen, dann nimmt man schon Sachen mit in den Schlaf. Ja, es gibt Tage, wo das tatsächlich so ist.
Ja gut, dann kommen ja noch andere Dinge dazu, Personalverantwortung zum Beispiel.
Und ja, auch so Konflikte tropfen ja auch nicht so einfach an einem ab.
Normale Gruppendynamik innerhalb eines Redaktionsalltags.
Ja, naja, der Redaktionsalltag ist das eine. Das andere ist wirklich eine große Redaktion, 150 Redakteurinnen, Redakteure auch mitzunehmen auf den Weg Nachrichtenverbreitung der nächsten Jahrzehnte, die ganz anders verlaufen wird, als wir es im Moment gewohnt sind. Und diese Veränderungsprozesse mit Menschen zu gestalten, das macht mir einen Höllen Spaß.
Ja, Sie verantworten ja einige Produkte, Tagesschau, Tagesthemen, tagesschau.de, die Tagesschau-App, Tagesschau24 und das Nachtmagazin. Wie ist die Zusammenarbeit untereinander? Gibt es da einen Austausch von der einen zur anderen Abteilung? Wie funktioniert das?
Wir versuchen ja nach außen einen möglichst einheitlichen, konsistenten Außenauftritt zu haben. Aber das, was Sie ansprechen, ist der Wunsch, aber nicht wirklich immer die Realität. Die verschiedenen Redaktionsbereiche arbeiten an denselben Themen, sie arbeiten nebeneinander her. Es gibt gemeinsame Konferenzen, man tauscht sich aus, aber trotzdem macht eigentlich jeder sein Ding. Und das ist etwas, wo wir gerade dran arbeiten, sagen, wir müssen unsere Strukturen verändern, weil wir werden ja nicht mehr Personal kriegen und mehr Geld. Aber die Aufgaben, die wir kriegen, werden immer mehr. Und da müssen wir irgendwie mit umgehen und deshalb haben wir gesagt, wir werden jetzt unsere Arbeitsstrukturen nochmal unter die Lupe nehmen. Wir werden zu einer Lösung kommen, dass nicht jeder alles macht, also muss nicht einer für die 20 Uhr schreiben, für die Tagesthemen und für Social Media und noch für die Website. Aber wir können ganz viele Dinge bündeln, wir können die Recherchen bündeln, wir können unsere Planungsprozesse bündeln und dann am Ende die Fachleute dran setzen. Das ist so die Idealvorstellung, die wir gerade im Kopf haben.
Die sogenannten Synergieeffekte nutzen.
Ein traumhaftes Wort.
Wenn das denn so funktionieren würde immer. Ja, Jugendliche greifen ja immer mehr auf die digitalen Medien zurück. Sie informieren sich übers Netz, über ihre Kanäle, die sie da gerade haben. Erleben Sie das als Konkurrenz zum konventionellen Nachrichtenangebot?
Ganz im Gegenteil. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Plattform für uns. Wir haben den Auftrag und wir kriegen den Beitrag, damit wir die gesamte Gesellschaft informieren. Und meine Kinder, die sind 19 und 23, die sitzen doch abends um 8 Uhr nicht auf dem Sofa und gucken Fernsehen. Und trotzdem sind die politisch interessiert. Das heißt, ich muss sie dort informieren, wo sie Informationen suchen. Und wenn es bei Facebook ist, ist es da, bei Instagram halt da. oder über eine Nachrichten-App. Das ist, glaube ich, der Kern unseres Auftrags. Und insofern, nein, ich finde soziale Medien wichtig, um zu recherchieren, um Informationen zu gewinnen, aber eben auch, um dann wieder Informationen an die Bevölkerung weiterzugeben. Überhaupt keine Konkurrenz.
Welche Rolle spielt dann der professionelle, seriöse Journalismus in diesem ganzen Wust von Informationen, die durchs Netz gehen, durch auch von Kanälen, von denen man überhaupt nicht weiß, ob das denn der Wahrheit entspricht, ob diese Bilder nun wirklich echt sind?
Also für uns ist es der Kern. Guten Journalismus wollen wir betreiben auf allen Plattformen. Und wenn es der 12-Sekunder bei Instagram ist oder der kurze Post bei Twitter oder bei Facebook, das muss hieb- und stichfest und sattelfest sein. Und ich glaube, gerade in der digitalen Welt, in der unüberschaubaren Flut von Nachrichtenangeboten und Informationsquellen, da werden am Ende nur die starken Marken auch zählen. Die Leute die können ja nicht irgendwie sämtliche Timelines durchlesen, hat ja kein Mensch die Zeit für. Und deshalb sagt er, okay, die Tagesschau, die sortieren das für mich vor und die Kriterien, nach denen die das machen, die scheinen mir richtig zu sein, also orientiere ich mich an denen. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, dass wir diesen Wust von Informationen irgendwie sortieren und die Leute sich darauf verlassen können, dass diese Sortierung nicht beeinflusst ist.
Ja, Sie sind ein Fernsehmann, Herr Knifke, und manche sagen ja, gut, das Fernsehen hat keine Zukunft mehr. Ich habe gar keinen Fernseher mehr zu Hause. Braucht man ja auch eigentlich nicht. Man hat ja den anderen Kasten, wo man sich die Inhalte herholen kann. Wie sehen Sie trotzdem die Zukunft des Fernsehens oder sagen wir mal die Inhalte, die bisher eben auch durchs Fernsehen transportiert werden? Wo werden die landen, sagen wir mal, in 10, 20 Jahren?
Ich habe zu denen gehört, die vor 7, 8 Jahren gesagt haben, das lineare Fernsehen geht zu Ende. Der Slogan der BBC war, the channel is dead. Und jetzt sehen wir in den letzten 4 Jahren, dass die Akzeptanz der Tagesschau um 20 Uhr weiter wächst und wir in diesem Jahr auf ein Rekordergebnis hinlaufen. Das heißt, das Fernsehen ist nicht tot und ich glaube, es wird noch sehr lange sehr stark bleiben. Das heißt aber nicht, dass wir die anderen Kanäle vernachlässigen können oder dürfen. Im Gegenteil. Wir werden die Akzeptanz des Fernsehens nur hochhalten, wenn wir auf anderen Plattformen sie stützen, stärken. Wenn wir junge Menschen mit der Marke bei Facebook und wo auch immer konfrontieren, dann wird das Fernsehen stark bleiben. Sonst verlieren wir diese Leute. Also insofern, Fernsehen bleibt stark und das andere kommt on top dazu.
Ja.
Die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau wird die ganze Marke prägen. Wer von Tagesschau spricht, hat ein bestimmtes Bild in Blau mit einem Menschen vor einem Bild im Kopf. Das wird noch lange Zeit das prägen und es wird unsere Marke auch prägen. Das ist jemand, dem wir glauben und vertrauen können. Das ist das A und O. Deshalb werden wir beim Fernsehen keinen Millimeter nachlassen, aber wir werden bei den anderen Plattformen werden wir mehr tun müssen. Und das schaffen wir nur, wenn wir unsere Prozesse nochmal unter die Lupe nehmen und einfach sinnvollere Dinge tun. Das wird kein Vergnügen, aber ich finde es trotzdem großartig und spannend, dabei sein zu dürfen. Ja.
Die Marke Blau bei der Tagesschau ist das Hintergrundbild, also das viele kennen, das viele wiedererkennen, das für Vertrauen und Seriosität steht. Und ich sehe, Herr Knifke, Sie identifizieren sich auch sehr persönlich mit der Farbe, sind auch ganz in Blau gekleidet oder ist das Zufall?
Das ist Zufall und ist deshalb auch kein Problem, weil ich ja selten, nein, oder fast nie im Fernsehen auftrete. Da beißt sich das eine Blau mit dem anderen auch nicht. Nö, es ist einfach, es ist eine coole Farbe und es ist eine Gnade für die Tagesschau, weil Blau steht einfach in der Wahrnehmung der Menschen immer für das Vertrauenswürdige. Es ist kein Wundern, warum Kapitäne oder Piloten in Blau gekleidet sind.
Ja, Kai Knifke, Chef von ARD aktuell. Das Blau, von dem Sie sprechen, die Tagesschau, die ist nämlich 64 Jahre alt. Das heißt, nächstes Jahr wird sie 65.
Die Tagesschau wird mit 65 mit Sicherheit nicht in Ruhestand gehen. Im Gegenteil, die Tagesschau erfreut sich einer großen Vitalität, was wir gerade bei unserem Erfolg in den sozialen Medien sehen. Und diese 65 Jahre bedeuten für alle, die da arbeiten, mich eingeschlossen, eine Riesenverantwortung. Und ich sage immer, die Tagesschau hat es schon gegeben, als ich noch nicht auf der Welt war. Und ich arbeite jeden Tag hart dafür, dass es die Tagesschau noch gibt, wenn ich nicht mehr auf der Welt bin.
Dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg. Kai Knifke ist Chef von ARD aktuell. Er war heute zu Besuch bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Ihren letzten Musikwunsch, den dürfen Sie selbst ansagen, Herrn Knifke.
Ja, das ist eine Musik, die mich an meinen letzten Urlaub erinnert. Ich habe das große Vergnügen gehabt, das französische Nationaljugendorchester zu hören bei einem Konzert in Südtirol. Und sie haben von Aaron Copland den Frühling in den Appalachen gespielt. Und daraus hören wir ein Stück und das hat einen extrem hohen Ohrwurmfaktor, gehört auch zu meinem morgendlichen Musikdoping.
Und das ist eine Aufnahme mit dem HR-Sinfonieorchester unter Marcello Viotti. Mein Name ist Karin Röder und ich bedanke mich bei Kai Kniffke.
Danke Ihnen, es war mir eine große Freude.